Spinat, Beeren, Nüsse. Das klingt ja erstmal nach einer ziemlich gewöhnlichen Einkaufsliste. Aber was, wenn genau diese Lebensmittel darüber entscheiden, wie fit unser Gehirn bleibt? Bestimmte Nahrungsmittel sollen nämlich unsere geistige Leistungsfähigkeit schützen und sogar den Alterungsprozess des Gehirns verlangsamen. Das klingt mega spannend. Und tatsächlich, Alex, gibt es ja Studien, die das unterstützen oder sogar beweisen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie alltagstauglich ist die ganze Kiste, damit wir wirklich jung im Kopf bleiben?
Ja, Thorsten, es gibt ja ganz viele neue Begriffe, die die aktuelle Generation geprägt haben. Sowas wie Brain Fog, das habt ihr vielleicht da draußen schon mal gehört, dass man eine relativ schlechte Konzentration hat, auch oft als Folge von Long-Covid-Erkrankungen. Also ich glaube, das ist ein super aktuelles Thema, was total spannend ist. Und wie viele Reize haben wir, die von außen auf unseren Körper einwirken, durch Social Media, durch das Handy, das Smartphone, was ich immer zur Hand habe. Und ich glaube, da ist es ein ganz interessanter Aspekt, mal zu schauen, was kann ich unterstützend für mein nettes Brain da oben tun? Wie kann ich mein Gehirn dabei möglichst gut supporten, dass es im Alltag super leistungsfähig ist und nicht ausgelutscht da in der Ecke liegt und sagt, ich bin überfordert.
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder vielleicht sollte ich besser sagen zu einer richtigen Brain-Party, denn heute dreht sich alles um unser schönes Gehirn. Ja, Alex, wenn man solche Empfehlungen hört, also Spinat, Beeren, Nüsse, dann klingt das vielleicht erstmal so ein bisschen nach Küchenweisheit. Deshalb vielleicht mal ganz zu Beginn dieser Episode deine Einordnung. Wie belastbar ist denn die wissenschaftliche Studienlage überhaupt, wenn es um Ernährung und die Gehirngesundheit geht?
Ja, ist ein ganz spannendes Thema, denn ganz oft haben wir in der Ernährungswelt 2 verschiedene Arten von Studien. Also entweder so Beobachtungsstudien oder Interventionsstudien. Und man weiß eigentlich, dass die Studienlage mittlerweile relativ gut ist. Das heißt, wenn man so Beobachtungsstudien hat, hat man ja Menschen wirklich über Jahre hinweg begleitet. Und da sieht man relativ konsistent auch, dass Menschen, die halt viel von genau diesen Lebensmitteln wie grünes Gemüse, Beeren und Co. regelmäßig zu sich nehmen, dass sie ein wesentlich geringeres Risiko haben für so einen kognitiven Abbau oder Demenz. Und man sagt ungefähr, wer sich an so eine Art von Ernährung hält und das kontinuierlich durchzieht, dass das Alzheimer-Risiko um 55% gesenkt wird. Und ich finde, das ist ein krasser Wert. Das ist halt aber auch wirklich entscheidend zu wissen. Das sind Korrelationen, also halt eine Art von Zusammenhängen. Das bedeutet nicht automatisch, dass es für jeden so stimmt, weil es gibt halt einfach viele Einflussfaktoren. Neben der Ernährung natürlich noch die Bewegung oder ob das das Rauchen ist, ob das das Übergewicht ist, da kommen wir ja noch später zu. Aber ich glaube, das ist ganz entscheidend und es gibt ganz viele unterschiedliche Varianten, wie zum Beispiel auch Interventionsstudien, wo man gesagt hat, hey, du musst eine gezielte Ernährungsform machen oder bestimmte Lebensmittel essen. Und da sieht man halt zum Beispiel, ob es nur die mediterrane Ernährung ist oder die Mind-Diät, es gibt wirklich so eine Diät, die extra so heißt, ob das nun da um die Olivenölgeschichten geht, um Nüsse, dass man messbar kognitiv bessere Leistung hat und das auch schon relativ kurzfristig in einem kurzen Zeitraum. Das heißt, man sieht, wie gut Lebensmittel in einem sehr schnellen Zeitraum schon eine Einwirkung auf unser Gehirn haben können. Und ich finde, das ist ganz faszinierend, was es da alles an Möglichkeiten gibt.
Das klingt wirklich krass. Also wenn wir da jetzt mal so ein bisschen tiefer reingehen in die Materie oder besser gesagt ins Hirn. Was passiert denn genau im Körper beziehungsweise in unserem Kopf? Also welche Inhaltsstoffe in den Lebensmitteln, die wir da im besten Fall zu uns nehmen sollen, sind es eigentlich, die im Endeffekt diesen, ja, positiven Effekt auslösen sollen?
Ja, es sind eigentlich 3 große Bereiche, Thorsten. Also der erste sind all diese Antioxidantien, Polyphenole, diese sekundären Pflanzenstoffe. Denn die wirken erstmal hauptsächlich als Antioxidantien und reduzieren den oxidativen Stress. Was bedeutet das überhaupt? Das sind quasi Zellschäden, also Schädigungen an unserer Zelle, die das Gehirn langfristig degenerieren lassen und einfach generell mit Alterung in Verbindung stehen. Denn das ist ein ganz spannender Aspekt. Teile von diesen Antioxidantien, Polyphenolen können nämlich wirklich die Blut-Hirn-Schranke überwinden und können direkt im Gehirn wirken. Also quasi nicht von außen im ganzen Metabolismus, sondern direkt im Gehirn. Und Studien zeigen schon, dass wirklich die Signalübertragung zwischen Nervenzellen verbessert wird und die Neuroplastizität gefördert wird. Viele kennen vielleicht diesen Begriff nicht unbedingt, aber es gibt wirklich eine Art von, nennen wir es mal, modulare Fähigkeit. Also unser Gehirn kann sich wirklich verändern und die Anpassungsfähigkeit des Gehirns ist ein ganz spannender Aspekt. Und das ist eben diese Neuroplastizität. Und dann kommen natürlich noch solche Sachen dazu, Thorsten. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Silent Inflammation, also diese stillen Entzündungen. Und wer wirklich regelmäßig auf Omega-3-Fettsäuren kommt, kann langfristig dafür sorgen, diese entzündlichen Prozesse im Gehirn zu lindern und damit halt auch wirklich das Gehirn langfristig zu schützen. Denn man weiß mittlerweile, dass ganz viele Erkrankungen, auch ganz viele Demenzerkrankungen mit Entzündungen einhergehen. Und wenn ich schaffe, die zu reduzieren, also entzündete Zellen, um es mal so einfach runterzubrechen, zu heilen oder halt dementsprechend gut abzubauen, dass der Körper sagt, boah, cool, ich kann damit langfristig eine ganz starke Prävention leisten.
Ich finde es ja immer wieder mega faszinierend, welchen Einfluss die Ernährung auf wirklich sämtliche Körperfunktionen hat. Und ich denke, viele von euch werden Popeye, den Seemann, noch kennen. Der hat sich ja immer so diese Spinatdosen aufgeschraubt und hat dann seine Muckis gezeigt. Dass Spinat gesund ist, ich glaube, das wissen wir alle, das ist kein Geheimnis. Aber gerade in diesem Zusammenhang wird Spinat als ein Lebensmittel hervorgehoben, ja, das als besonders tolles grünes Blattgemüse gehypt wird und das wirklich so das klassische Brain Food ist. Also ist der wirklich so toll oder steht der jetzt stellvertretend für, ja, ich sag mal, eine generell gesunde Ernährung der Spinat?
Ja, das ist jetzt nicht das magische Brain Food, genauso wie Popeye davon auch nicht nur Muskeln bekommen hat, sondern auch der musste mal trainieren und Eiweiß noch zusätzlich essen. Letztendlich geht es ja um dieses grundsätzliche Thema, was du gerade eben aufgemacht hast, grünes Blattgemüse. Warum taucht das so oft in Studien auf, dass das unfassbar gesund ist für unser Gehirn? Ganz einfach, da ist nämlich mehrere Aspekte ganz großer Form drin, nämlich zum einen Folat, also Folsäure, Vitamin B9, egal unter welchem Titel ihr das nun so kennt. Und das ist ganz entscheidend, weil in Deutschland weiß man, und das ist ganz ein mega krasser Wert, dass ungefähr 80-85% aller Deutschen einen Mangel an Folsäure haben. Und Thorsten, du kennst das bestimmt, ne? Bei der Geburt eures Sohnes vorher durfte natürlich die werte Dame immer ganz viel Folsäure reinschmeißen.
Genau.
Weil es einfach unfassbar wichtig ist, aber danach hören wir alle damit auf. Mhm. So, das heißt, das ist eigentlich so mit die beste Zeit, weil die ganzen Muttis dann super gesund sind, sollte man danach nicht mit aufhören, weil fast jeder Deutsche hat davon letztendlich immer einen Mangel. Und das ist ganz entscheidend, denn die stehen mit einem riesen Zusammenhang in Verbindung für kognitiven Abbau. Dann haben wir einen zweiten Aspekt, Lutein, das ist auch ein sekundärer Pflanzenstoff, der sich tatsächlich im Gehirn anreichert und wirklich die kognitive Leistung verbessert. Und dann haben wir halt noch so ein paar unterstützende Aspekte, wie sowas wie Vitamin K oder Magnesium. Und das unterstützt halt auch nochmal so die Prozesse im Körper, wie Signalweiterleitung und ähnliches. Und man hat schon ganz viele tolle Studien dazu gemacht. Und man hat das mal ausprobiert, denn Menschen, die täglich eine Portion grünes Blattgemüse essen, muss nicht der Spinat sein, kann auch ähnliches sein, hatten ein Gehirn, was circa 11 Jahre jünger war. 11 Jahre. Das heißt, die hatten die Werte von jemandem, der 10, 11 Jahre jünger war. Und das ist wirklich ein krasser Wert, wenn man sagt, okay, der 70-Jährige hat die Gedächtnisleistung vom 60-Jährigen. Und das ist super spannend.
Boah, definitiv. Ich musste heute auch kurz an unser Thema denken. Als ich heute Mittag unterwegs war, da habe ich nämlich frische Erdbeeren vom Hofladen meines Vertrauens gekauft. Und da war wieder so dieses Wort Pling, die Beeren. Das liest man ja eben auch ganz oft, dass gerade Beeren so super gut fürs Gehirn sein sollen, also auch unser Gehirn schützen oder eben, wie du sagst, sogar jung halten. Das klingt ja wirklich ziemlich stark. Die Frage ist jetzt, welche Beeren sollten wir da speziell futtern und wie viel davon ist wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen oder gibt es da möglicherweise auch Studien oder ist das alles vielleicht auch so ein bisschen, ja, Übertreibung im Rahmen der ganzen Hypes, die sich ja so generell um das Thema Beeren drehen?
Nee, das ist schon wirklich sehr gut belegt, muss man sagen. Also dieser Bereich, dieser Anthocyane, andere Polyphenole, also generell diese sekundären Pflanzenstoffe, die ich da drin habe, sind natürlich extrem gut, gerade in den dunklen Früchten. Wenn du jetzt die Heidelbeeren da hast, die Brombeeren, aber auch Erdbeeren trotzdem gut, auch wenn die jetzt eher rötlich sind anstatt blau. Aber gerade dieses dunkle, blaue Tiefe, das ist extrem gut. Denn man hat rausgefunden, dass gerade, wurde auch extra nur mit Heidelbeeren zum Beispiel mal getestet. Gibt es eine Studie, wurden Heidelbeeren supplementiert, in einer hohen Konzentration muss man sagen. Aber da hat sich wirklich der Gedächtnistest verbessert innerhalb von 2 bis 3 Wochen. Das heißt, die Leute haben Tests gemacht, haben dann ähnliche Aufgaben ein paar Monate später bekommen oder Wochen schon später und die Verarbeitungsgeschwindigkeit war enorm viel besser. Und das nur durch ein einziges Supplement. Also es war wirklich faszinierend. Und man weiß halt einfach, dass es viele positive Effekte gibt, die quasi parallel zusammenspielen. Also du hast zum einen weniger oxidativen Stress, du hast eine bessere Signalübertragung zwischen den Nervenzellen, du hast eine leicht verbesserte Durchblutung generell im Gehirn und dadurch hast du quasi viele kombinierte Effekte. Das heißt, du hast nicht den einen isolierten Effekt, sondern mehrere Sachen, die quasi Hand in Hand gehen. Und so ist das dann schon durch so eine einfache Sache wie ein paar Beeren ein toller Effekt zu erzielen.
Die Heidelbeeren, die kommen ganz oft morgens in mein Müsli rein. Da bin ich ja da schon mal auf der sicheren Seite. Die sind dann zwar tiefkühl, aber auch das haben wir ja schon ganz oft im Podcast erklärt, heißt ja nicht, dass sie schlechter sind. Jetzt könnte ich natürlich hingehen, Alex, und mir jetzt mal so die ganzen Listen anschauen, wo die Lebensmittel draufstehen, die dafür toll sein sollen, um unser Gehirn jung und fit zu halten. Dann esse ich vielleicht ganz viel Spinat, ich esse ganz viele Heidelbeeren. Ja, ist das denn sinnvoll, dass man jetzt ganz, ganz viel von gerade diesen Lebensmitteln futtert, oder geht es am Ende vielleicht viel stärker um das gesamte Ernährungsmuster?
Ja, das ist eigentlich genau der entscheidende Aspekt, und das ist eigentlich auch so mit das Wichtigste, was ihr heute vom Podcast unbedingt mitnehmen müsst. Es geht halt nicht um das eine Lebensmittel. Ne, bloß weil ich gerade eine Beispielstudie hatte zum Thema Heidelbeeren, heißt das ja nicht, oh Gott, ich muss jetzt ein Kilo Heidelbeeren kaufen und die Brombeeren müssen weg. So, die schmeiße ich jetzt in den Müll. Sondern nee, es geht ja eben genau darum, ein gewisses Ernährungsmuster zu haben, welches entzündungshemmend ist und halt eben nicht diese Entzündungen langfristig unterstützt. Und es gibt zum Beispiel eine extra Mind-Diät. Also, das ist quasi eine Variante von, ihr könnt euch die mediterrane Diät vorstellen, und die Mind-Diät ist quasi dieselbe Variante, nur man sagt halt, im Vergleich zu der klassischen mediterranen Ernährung, wo man generell sagt, viele gesunde Fette oder halt gesundes Obst und Gemüse, dass man halt sagt, okay, isst möglichst viele dunkle Beeren. Oder beim Gemüse sagt man, isst extra grünes Blattgemüse. Da geht man einfach spezifischer auf diese Mind-Geschichte sozusagen ein. Und da hat man halt herausgefunden, dass das extrem gute Effekte hat, aber hauptsächlich durch diese Synergiewirkung, weil ich gesunde Antioxidantien habe, gesunde Fette, Ballaststoffe, viele Mikronährstoffe, und all die zusammen wirken letztendlich in einem Zusammenspiel, und es ist nicht das eine Lebensmittel, sondern jede Studie, in der ich dieses gesamte quasi Package habe, das gesamte Paket von gesunder Ernährung, schlägt jede Form von einzelner Lebensmittelzufuhr durch nur eine Beere oder nur ein grünes Blattgemüse. Deshalb letztendlich ist es die Summe oft. Und Thorsten, wir müssen ja noch einen Aspekt zusätzlich mit reinbringen. Du hast da bestimmt schon mal als Beispiel bei dir mal sowas gemessen wie so den Omega-3 oder generell den Fettstatus mit LDL, HDL. Sowas hast du ja bestimmt schon mal gemessen, oder?
Ja, ich erinnere mich, dass ich mal ganz, ganz viele Tests hier auf meinem Schreibtisch liegen hatte. Da hast du mich mal zu genötigt im Rahmen eines Experiments, wo es um den guten Schlaf ging.
Genau.
Und wie man eben durch gewisse Lebensmittel wie Omega-3 sogar den Schlaf verbessern kann. Also das habe ich gemessen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich in Sachen Omega-3 abgeschnitten habe. Ich weiß, ich war in Vitamin D, war ich nicht so gut, da war ich im unteren Bereich, aber Omega-3 bin ich überfragt.
Genau, aber genau, es geht um das grundsätzliche Prinzip, weil dort isst man ja logischerweise brav sein Omega-3 mehr oder weniger im Alltag, wie viel Fisch man nun seinem Körper zuführt oder wie viel sonstige gesunde Öle. Aber da ist ja zum Beispiel auch so, wenn ich jetzt Omega-3 messen würde, hätte ich zum Beispiel einen Wert, der besonders gut ist oder vielleicht auch nicht so gut. Der wird aber immer ins Verhältnis gesetzt von guten Fetten zu schlechten Fetten. Und das ist halt ein ganz entscheidender Aspekt, und das ist bei diesem Brain Food genauso. Wenn du jetzt natürlich schön ein paar Beeren isst, auf der anderen Seite aber extrem viele hochverarbeitete Produkte isst mit ganz viel Zucker oder ganz viel Transfetten, ja, dann zerstörst du quasi auf der einen Seite das Gute, was du reingeschmissen hast, mit anderen Dingen. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und die Studienlage sagt halt auch ganz wichtig, es geht nicht darum, wer gewinnt bei der Spinatstudie oder wer hat die meisten Beeren gegessen, sondern wie ist das Muster? Also habe ich eher ein gutes Verhältnis von einer gesunden Ernährung zu einer schlechten, weil die schlechte natürlich so viele Entzündungen fördern kann, dass es dann schwer wird, das durch gesunde Lebensmittel auszugleichen. Und so ist es quasi wie bei Omega-3 mit LDL, HDL oder anderen Geschichten im Körper. So kann ich das auch hierbei sehen, um mal so einen Vergleich zu haben.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin grundsätzlich so ein sehr ungeduldiger Mensch. Also ich erwarte auch immer schnell Ergebnisse, oder ich möchte gerne schnell Ergebnisse haben. Viele Menschen, die verbinden die Ernährung ja eher mit einer langfristigen Gesundheit. Gibt es denn auch Hinweise darauf, dass die von dir angesprochenen Lebensmittel kurzfristig etwas mit unserer Konzentration oder mit der geistigen Leistungsfähigkeit machen können, also quasi im Alltag direkt spürbar sind?
Ja, es gibt schon Hinweise auf kurzfristige Effekte, das muss man mal sagen. Es ist ja nicht der Instant-Boost innerhalb von 3 Minuten und auf einmal, ne, besitzt du im Kopf von Elon Musk und kannst sonst was da nach vorne bringen. Aber das, was man wirklich weiß und das, was relativ schnell funktioniert, ist natürlich das Thema Blutzucker. Denn wenn ich dafür sorge, einen guten, gesunden Verlauf in meiner Blutzuckerkurve zu haben, weil ich Mahlzeiten habe mit genügend Ballaststoffen, gesunden Fetten, einer moderaten, gesunden, vollwertigen Kohlenhydratmenge, sagt der Körper erstmal generell, okay, ich bin entspannt. Ich habe eine wesentlich bessere Aufmerksamkeit. Ich habe eine gesunde mentale Leistungsfähigkeit und nicht dieses typische, Thorsten, das kennst du, den Herzinfarkt, den man dann hat, dann, wenn man sich da sonst was an Kohlenhydraten reingeschraubt hat und danach dann total groggy ist. Das heißt, das ist wirklich so ein klassischer und oft auch der meist unterschätzte Alltagshebel. Und dann hast du natürlich den zweiten Punkt, durch diese gesunden Lebensmittel, was kann ich dadurch zusätzlich erreichen? Also durch die gesunden Beeren, Flavonoide, alles, was da drin ist, merkt man schon nach wenigen Stunden eine messbare Leistungssteigerung. Man hat das wirklich getestet, dass Leute so Aufmerksamkeitstests haben, Kognitionstests gemacht haben und die haben dann halt wirklich Beeren gefuttert und da hat man gesehen, schon nach wenigen Stunden war dort ein Effekt messbar. Und ich finde, das ist super spannend und ganz wichtig zu sehen, wie schnell der Körper es schafft, auf gesunde Lebensmittel zu reagieren. Also du kannst da schon wirklich innerhalb von Tagen eine Verbesserung spüren.
Mhm. Ja, es sollte auf jeden Fall ein Anreiz sein oder eine gute Motivation, mal mehr auf diese Lebensmittel zu setzen. Wir haben bei Gesund gefragt ja schon ganz oft über die langfristige Wirkung einer ausgewogenen Ernährung gesprochen, also wie sich das natürlich auch im Alter auszählt. Und viele Ernährungsstudien schauen ja auch auf die älteren Menschen. Aber wie sieht's denn bei den Jüngeren aus? Also kann man sagen, je früher man anfängt, desto besser oder ist das noch gar nicht so klar? Also gerade jetzt in Zusammenhang mit unserem Thema Brain Food.
Was natürlich wichtig ist, warum haben wir so viele Studien mit älteren Menschen, ist ja klar. Da ist die Datenlage einfach dementsprechend wesentlich größer, weil es wesentlich interessanter ist. Das heißt, natürlich schaue ich erst bei Studien mit Älteren, was Demenz angeht, als statt jetzt bei den 20-Jährigen. Ist ja klar. So, das heißt, was wissen wir darüber? Beziehungsweise, was wissen wir generell über jüngere Menschen und Studien? Man weiß natürlich, dass ein gesundes Ernährungsmuster mit viel pflanzlichen, wenig hochverarbeiteten Lebensmitteln generell mit einer besseren kognitiven Leistungsfähigkeit verbunden ist. Aber natürlich sind diese Effekte weniger gut messbar im Vergleich zu wesentlich älteren Menschen, wo dieselbe Ernährung einen wesentlich größeren Effekt hätte, weil es einfach biologisch klar plausibler ist und natürlich erst im Alter viele chronische Entzündungen entstehen, Gefäßveränderungen, der oxidative Stress mehr greift. Deshalb grundsätzlich kannst du sagen, umso früher du damit anfängst, umso besser, weil umso früher ich natürlich eine gesunde Ernährung habe, werde ich auch jeglichen negativen Effekt erst wesentlich später haben. Also alles, was du präventiv tun kannst, freue ich mich drüber. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn der 20-Jährige noch nicht an seine kognitive Leistungsfähigkeit denkt. Aber natürlich wäre es gut, wenn wir damit früh beginnen.
Im Grunde ist Ernährung ja kein Hexenwerk. Im Grunde oder in der Theorie wissen wir alle, was uns gut tut, unserem Körper gut tut, auch unserem Gehirn. Aber die Ernährung ist ja auch ein unglaublich komplexes Feld, sonst hätten wir bislang nicht fast 300 Podcast-Folgen dazu produziert. Aber dennoch, finde ich, gibt es auch manchmal so eine Unsicherheit. Man liest ja in verschiedenen Zeitschriften oder Blogartikeln, man sieht Instagram-Reels oder TikTok-Stories, wo es um die Ernährung geht und manchmal wird da so eine gewisse Unsicherheit geschürt, weil du hast auf der einen Seite natürlich viele Experten und dann aber auch wiederum Leute, die so die selbsternannten Gesundheitsapostel sind und leider auch viel Unwahrheiten im Netz verbreiten. Wo würdest du sagen, liegen denn so die größten Unsicherheiten oder vielleicht sogar auch Missverständnisse, wenn es um unser Gehirn und die passende Ernährung geht?
Also ich glaube, ein Aspekt ist erstmal ganz wichtig vorab, dass viele einzelne Lebensmittel überschätzen. Das heißt, die sagen dann automatisch, okay, ich muss dieses eine Lebensmittel essen. Es geht jetzt um die Blaubeeren, es geht jetzt um den Spinat. Und das bedeutet dann automatisch, okay, wenn ich das esse, dann habe ich auch ein gesundes Gehirn und jetzt kann ich die Tüte Chips aufreißen, um es mal ganz böse zu sagen. So funktioniert es natürlich nicht. Denn man hat herausgefunden, dass hauptsächlich die gesunden Ernährungsmuster, wie zum Beispiel die mediterrane Diät oder diese Mind-Diät, könnt ihr gerne mal googeln, dann werden da so Lebensmittel aufgeführt. Geht aber genau um die, die wir gerade eben schon näher thematisiert haben. Das ist viel, viel wichtiger als das einzelne Lebensmittel. Dann werden unabhängig davon, glaube ich, auch oft zu viele andere Faktoren, Thorsten, vernachlässigt. Das heißt, Ernährung ist ja nur ein Teil des Puzzles. Es kommen ja noch Bereiche dazu, wie zum Beispiel generell die Bewegung, wo man weiß, dass das eine starke Prävention ist von Demenzerkrankungen, der Schlaf, soziale Interaktion, das heißt, wie fit und aktiv bin ich noch im Alltag. Und natürlich auch, es gibt eine gewisse Individualität. Jeder hat ja eine andere Form von Genetik zum Beispiel. Es gibt eine gewisse Rate von auch Prädisposition für solche Formen von Demenzerkrankungen, wo das einfach mehr in der Familie verankert ist. Oder auch die Darmflora, die einen entscheidenden Einfluss hat. Also man muss sagen, es ist eher eine Art Gesamtkonstrukt, als so isoliert zu betrachten. Und da denken viele Leute, glaube ich, oft zu isoliert an ein Lebensmittel und nicht so sehr an das große Ganze.
Lass uns das Ganze mal so ein bisschen runterbrechen auf unser aller Alltag. Also angenommen, jemand sagt jetzt, Mensch, das klingt super, was der Alex mir da alles erzählt im Podcast. Ich möchte da jetzt mal ganz konkret was für meine Gehirngesundheit tun. Welche zwei oder drei Veränderungen würdest du denn als besonders wirkungsvoll einschätzen, dass man quasi morgen loslegen kann? Oder heute im besten Fall.
Erster Hebel würde ich unbedingt probieren umzusetzen. Thema pflanzenbasiert unverarbeitete Lebensmittel. Die brauche ich unbedingt. Das heißt konkret viel Gemüse, vor allen Dingen natürlich gerne dieses grüne Blattgemüse, was wir angesprochen haben. Dann regelmäßig Beeren, gerne gerade diese dunklen Beeren, ob es nun die Brombeeren sind, Heidelbeeren, was auch immer. Die wunderschönen Hülsenfrüchte und Nüsse, um diese gesunden Fette mit reinzubekommen. Und hochwertige Öle zu nutzen. Für den Alltag, ob es nun zum Braten ist, ob es nun auch für den Salat ist, weil gerade diese Ernährung diese chronischen Entzündungsprozesse im Körper senkt, stabilisiert die Gefäßgesundheit, liefert konstant genügend Mikronährstoffe, gerade für diese neuronalen Prozesse. Das ist ganz entscheidend, das wäre der erste Hebel. Und der zweite Hebel ist dann natürlich das Gegenteil wegzulassen, logischerweise. Weil viele denken immer oft nur an das Gute, was ich brauche, aber vielleicht auch das Schlechte wegzulassen, also diese hochverarbeiteten Lebensmittel. Gerade diese problematischen Faktoren wie viel Zucker, weil ich dadurch Blutzuckerschwankungen kriege, die Transfette, die bösen raffinierten Fette, diese stark verarbeiteten Produkte, weil die einfach Entzündung fördern, eine ganz hohe oxidative Belastung haben im Körper, also der Körper bekommt dadurch wirklich Stress. Und dieses Verhältnis ist halt ganz entscheidend von guten zu schlechten Lebensmitteln. Und wenn ich das schaffe, in die positive Richtung zu bringen, habe ich garantiert ganz viel erreicht.
Vielleicht mal so ein kleiner Blick nach vorne in die Zukunft, bevor wir zu unseren ganz konkreten 5 Tipps kommen. Gibt es aktuell neue Entwicklungen oder auch den ein oder anderen spannenden Forschungsansatz in dem Bereich, bei dem du sagen würdest, ja, da lohnt es sich auf jeden Fall in den nächsten Jahren genauer hinzuschauen?
Ja, also ein Aspekt, der immer mehr zum Glück in der Wissenschaft erforscht wird, ist dieses Thema Mikrobiom und meine kognitive Leistungsfähigkeit. Also diese Darm-Hirn-Achse, die wir schon ein, zwei Mal im Podcast besprochen haben, gerät immer mehr in den Fokus, weil das ein ganz spannender Aspekt ist, wie wir das wirklich vom Mikrobiom her beeinflussen können. Dann gibt es noch einen coolen neuen Titel, einfach weil es toll klingt. Psychobiotics. Klingt jetzt erstmal ganz freaky, aber nennen wir es mal Psychobiotika oder so, übersetzt es vielleicht aufs Deutsche. Das heißt, es geht ein ganzes Forschungsfeld mittlerweile darum, wie wirken bestimmte Ballaststoffe oder fermentierte Lebensmittel oder halt gezielte Bakterienstämme, diese Probiotika, auf mein Mikrobiom und wie kann ich damit gezielt Stress und Stimmung beeinflussen. Und das ist ein ganz spannendes Feld, weil damit setzt man sich einfach immer mehr auseinander und man guckt halt von diesen Probiotika, dass der nächste Step ist, diese Psychobiotika. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, der im nächsten Jahr noch ganz groß kommen wird.
Ja, und dann haben wir schon wieder viele tolle Themen für neue Podcast-Folgen. Also das gefällt mir jetzt ganz besonders. Sehr schön. Ja, tolle Infos, vor allen Dingen jede Menge Tipps. Und ich finde, was eben toll ist, dass man viele Dinge wirklich sehr spontan umsetzen kann, um kurzfristig auch eine tolle Wirkung für unser Gedächtnis, für unsere Gedächtnisleistung, besser gesagt, zu erwirken. Für euch zusammengefasst jetzt nochmal die Highlights aus dieser Episode, die 5 Tipps für deine Gesundheit.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Ja, Tipp Nummer 1. Besonders dieses grüne Blattgemüse brauche ich unbedingt, weil man weiß, dass es gerade diesen Themenaspekt Folsäure in den Vordergrund rückt und da wir Deutschen bei ca. 80% Mangel liegen, braucht das eigentlich jeder. Deshalb unbedingt darauf zurückgreifen. Tipp Nummer 2. Hochverarbeitete Lebensmittel unbedingt reduzieren. Umso mehr Fertigprodukte, Zucker oder stark raffinierte Fette ich habe, umso mehr schwankt mein Energiehaushalt als auch meine Konzentration und das Gehirn braucht einfach eine stabile Energieversorgung. Deshalb unbedingt das tauschen gegen echte Lebensmittel. Tipp Nummer 3, regelmäßig Beeren und buntes Obst integrieren. Denn diese ganzen Polyphenole, zum Beispiel Anthocyane, ach, all die sekundären Pflanzenstoffe brauche ich unbedingt, weil die einhergehen mit einer besseren Gedächtnisleistung und davon möglichst probieren, täglich eine Portion dem Körper zuzuführen, dann seid ihr garantiert auf der sicheren Seite. Tipp Nummer 4, gesunde Fette bitte nicht vergessen. Also Nüsse, Samen, fettreicher Fisch, all die sorgen halt dafür, Entzündungen im Körper stark zu regulieren und einzudämmen. Und das ist halt ganz wichtig für eine langfristige Gehirngesundheit. Und Tipp Nummer 5, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, ein stabiler Blutzuckerspiegel ist viel besser als die Energieachterbahn. Und wenn ihr Kiddies habt oder so eine lustige Idee habt, irgendwie Traubenzucker oder ähnliches für die Konzentration zu essen, das ist das Schlechteste, was ich machen kann. Weg damit. Wenn dann gesunde Kohlenhydrate mit genügend Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen, das verhindert garantiert jeden Leistungseinbruch oder Konzentrationsloch oder irgendeine mentale Müdigkeit im Alltag. Deshalb darauf unbedingt achten.
Ach, und was habe ich mich als kleiner Knirps immer gefreut, wenn ich dann in der Apotheke diesen Traubenzuckerbonbon über die Theke gereicht bekommen habe. Das kennst du bestimmt auch noch, Alex, oder?
Ja, ist lustigerweise mit das Schlechteste, was du machen kannst. Und es wird leider noch so vielen Kindern in der Schule mitgegeben. Deshalb muss ich das unbedingt mal als bösen Seitenhieb am Ende mal mit reinbringen.
Ja, dafür sind wir da, um aufzuklären, auf jeden Fall. Jetzt haben wir fast 30 Minuten lang unser Gehirn trainiert in dieser Folge. Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt oder vergessen habt, dann bitte jetzt sofort diesen Podcast abonnieren. Das hat für euch den riesigen Vorteil, ihr verpasst natürlich keine neue Folge mehr von uns. Ihr dürft uns auch sehr gerne weiterempfehlen an Freunde, Familien, Bekannte. Und wir würden uns auch mega freuen, wenn ihr vielleicht eine Bewertung hinterlasst bei Spotify oder Apple Podcasts, wo immer ihr uns auch hört. Und wir beide freuen uns dann auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, wie immer, bleibt schon gesund.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.